Ihr seht, worum es heute geht. Es geht um den Propheten Elias oder Elisa, nicht Elias, genau, ihr habt gut aufgepasst. Elisa. Und es geht um seinen letzten Dienst. Und dann ist er nicht mehr woanders auf dieser Erde, sondern dann ist er bei Gott. Sein letzter Dienst. Hier habe ich einige Punkte mal aufgeschrieben, was ich so bei Elisa gesehen habe. Er war ja jemand, der also ganz brennend für Gott da war. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, als der Elia, das war sein Vorgänger, ihn gerufen hat. Und da war der gerade auf dem Feld und hat geackert. Und als er den Ruf Gottes in seinem Leben erfahren hat, dann hat er das Geschirr von den Ochsen, was er da so hatte, zertrümmert. Er hat das Ding angesteckt und hat auch noch die Ochsen geopfert. Um deutlich zu machen, mein Weg, wenn ich mit Gott gehe, der ist wirklich eindeutig. Ich mache keine halben Sachen. Und übrigens an jeden, der irgendwo so ein bisschen so hin und her schwankt, der also sagt, ja, ich möchte ein bisschen Jesus, weil ich ja gerettet werden möchte, aber ich möchte auch leben, ja, viel Spaß haben. Es wird eine ganz schwere Geschichte sein, wer so lebt. Und er wird einfach diese Spannung, die dann innerlich sich mehr und mehr aufbaut, nicht mehr aushalten. Gott wird denjenigen in diese Entscheidung führen, dass du das so machst wie Elisa, oder auch sagst, nee, ich mach weiter mit den Ochsen. Ich mach weiter und beackere mein Feld. Der Elisa wurde gebraucht von Gott in einer besonderen Art. Viel Schönes hat das Volk über Elisa bekommen. Er hatte einmal eine Quelle geheilt, armen Menschen geholfen, indem er die Ölvermehrung ja, fortgesetzt hat, eine Auferweckung eines Knabens, tödliches Essen hat er gut gemacht, eine Brotvermehrung gab es auch, Heilung von einer Ehemann und so weiter. Durch Elisa kam viel Segen in das Volk und das Interessante ist, dass das Volk selbst gottlos war. Es waren vier gottlose Könige. Der kam dorthin, der erste war gottlos, der zweite, der dritte und der vierte, der letzte. Alle. Elisa, sein Name heißt ja Gott hilft. Und das kann man an Elisa sehen. Gott will dem Volk helfen, aber das Volk will nicht. So was. Und jetzt kommen wir zum Ende seines Lebens. Und in Kapitel 13 vom 2. Königebuch, da wird in Vers, ja, also ich lese euch erstmal vor, diese Verse, und dann schauen wir uns noch so manches an. Da heißt es, Elisa aber wurde von der Krankheit befallen, an der er sterben sollte. Und Joas, der König von Israel, kam zu ihm hinab, weinte vor ihm und sprach, O mein Vater, der Wagen Israels und seine Reiter. Elisa aber sprach zu ihm, nimm einen Bogen und Pfeile. Und er holte ihm einen Bogen und Pfeile. Und Elisa sprach zu ihm, König von Israel, spanne mit deiner Hand den Bogen. Und er spannte ihn mit seiner Hand. Und Elisa legte seine Hände auf die Hände des Königs. Und er sprach, mache das Fenster nach Osten auf. Und er machte es auf und Elisa sprach, schieß. Und er schoss. Er aber sprach, der Pfeil der Rettung vom Herrn, ein Pfeil der Rettung gegen die Aramäer. Du wirst die Aramäer schlagen bei Afek, bis sie aufgerieben sind. Und er sprach, nimm die Pfeile. Und als der sie nahm, sprach er zum König von Israel, schlag auf die Erde. Da schlug er dreimal und hielt inne. Da wurde der Mann Gottes zornig über ihn und sprach, wenn du 5 oder 6 Mal geschlagen hättest, dann hättest du die Aramäer bis zur Vernichtung geschlagen. Nun aber wirst du die Aramäer nur 3-mal schlagen. Und Elisa starb und wurde begraben. Im folgenden Jahr aber fielen die Streifscharen der Moabiter ins Land. Und es geschah, als man einen Mann begrub, da sahen sie plötzlich die Streifschar kommen und sie warfen den Mann in das Grab Elisas. Sobald der Mann hinabkam und die Gebeine Elisas berührte, wurde er lebendig und stellte sich aufrecht auf seine Füße. Hazael aber, der König von Aram, bedrängte Israel, solange Joahas lebte. Aber der Herr war ihnen gnädig und erbarmte sich über sie und wandte sich ihnen zu, um seines Bundes mit Abraham, Isaak und Jakob willen. Er wollte sie nicht verderben und hatte sie bis dahin noch nicht von seinem Angesicht verworfen. Und Hazael, der König von Aram, starb und sein Sohn Ben-Hadad wurde König an seiner Stelle. Joas aber, der Sohn des Joahas, entriss der Hand Ben-Hadads, des Sohnes Hazazels, die Städte wieder, die dieser im Krieg aus der Hand seines Vaters Joahas genommen hatte. 3-mal schlug ihn Joas und eroberte die Städte Israels zurück. Also, was hast du aus diesem Text jetzt gelernt? Ich möchte sagen, was ich daraus gelernt habe. Und das kann ja dann zu einer Ergänzung sein. Einmal die Ergebung. Die Ergebung von Elisa. Wie ist das wohl, wenn man sterben muss? Elisa hat dies mitbekommen. Welche Gedanken gehen so einem Propheten wohl durch den Kopf? Er war 50 Jahre, ist noch nicht unbedingt so ein besonders altes Alter, also ich bin 60. Ja, und er hatte 4 gottlose Könige erlebt. Niemand ist wirklich umgekehrt, das Volk war ja dementsprechend auch geprägt. Sollte wirklich ein Prophet Gottes sein Volk jetzt verlassen? Jetzt? Menschlich gesehen braucht es doch Orientierung, oder? Es gibt ja Schicksale, wo die Mama oder der Papa stirbt. Und wo die Kinder noch klein sind. Und man dann auch denkt, kann das sein, die brauchen doch jetzt noch Hilfe. Ich kann mir vorstellen, dass so etwas auch Elisa gedacht hat. Die brauchen doch noch dringend Orientierung. Und dann noch die Szene, da kommt der Joas und sagt, mein Vater, der Wagen Israels und seine Reiter. Joas, der König, wollte nicht, dass Elisa stirbt. Er bezeichnet ihn sogar als Vater. Gute Väter können ihren Kindern helfen, sich in der Welt zu orientieren. Ja? Gute Väter können das. Die können den Kindern sagen, das ist richtig und das ist falsch. Und ich helfe dir, den richtigen Weg zu gehen. Und Joas bringt zum Ausdruck, also der König, der Gottlose, bitte stirb nicht, ich brauche dich noch ganz dringend. Ich benötige deine Hilfe. Und der Prophet, er sieht die Not, den König, die verlorene Gesellschaft und vor allen Dingen niemand, der hier noch helfen und eingreifen könnte. Bei Elia und Elisa war das ja anders. Der Elia, der hatte ja einen Nachfolger. Aber wen hatte denn der Elisa? Der Elia, wurde mit dem Wagen Gottes abgeholt. Und er konnte auf Elisa schauen. Aber wie gesagt, wen hatte Elisa? Hätte man da nicht verstehen können, wenn Elisa wie Hiskia, das ist ein König, der später auf die Bildfläche kommt, dass er auch um Lebensverlängerung bittet? Nach dem Motto, Gott, du siehst doch, dass der König mich Vater nennt. Er will von mir Weisheit erhalten. Könntest du mir nicht noch 10 Jahre zugeben, um hier dein Wort für ihn und dein Volk weiterzugeben? Gott, bitte, könntest du nicht in dieser Weise segnend eingreifen? Das wäre doch eine gute Sache. Aber nein, Elisa gibt sich dem Willen Gottes hin. Hiskia, der König von Juda, der später, wie gesagt, auf die Bildfläche trat, war ein gläubiger Mann. Und auch er wurde krank. Er bekam auch die Nachricht, dass er sterben wird. Hier der Text. In jenen Tagen wurde Hiskia todkrank. Da kam der Prophet Jesaja, der Sohn des Amoz, zu ihm und sprach zu ihm, so spricht der Herr. Bestelle dein Haus, denn du sollst sterben und nicht am Leben bleiben. Da wandte er sein Angesicht gegen die Wand und betete zum Herrn und sprach, ach Herr, gedenke doch daran, dass ich in Wahrheit und mit ganzem Herzen vor dir gewandelt bin und getan habe, was gut ist in deinen Augen. Und Hiskia weinte sehr. So heißt es hier. Als aber Jesaja noch nicht aus dem mittleren Hof hinausgegangen war, da geschah es, dass das Wort des Herrn folgendermaßen an ihn erging. Kehre um und sag zu Hiskia, dem Fürsten meines Volkes, so spricht der Herr, der Gott deines Vaters David, ich habe dein Gebet erhört und deine Tränen angesehen. Siehe, ich will dich heilen. Am dritten Tag wirst du in das Haus des Herrn hinaufgehen. Für Hiskia und sicher auch für seine Umgebung war die Erhörung dieses Gebetes ein Wunder und ein Segen Gottes. Aber war dies wirklich ein Segen? In seiner restlichen Zeit hatte Hiskia Besuch von Babel bekommen. Diesem zeigte er alles, was er besaß. Wie kann es sein, dass man den Feinden des Volkes Gottes sich so offenbart? Hier der Text. Hiskia aber schenkte ihnen Gehör und zeigte ihnen sein ganzes Schatzhaus, das Silber und das Gold und die Spezereien und das kostbare Öl und sein ganzes Zeughaus samt allem, was sich in seiner Schatzkammer vorfand. Es gab nichts in seinem Haus und im ganzen Bereich seiner Herrschaft, das Hiskia ihnen nicht gezeigt hätte. Ich weiß nicht, was der Grund war, warum dass er das gemacht hat. Vielleicht Stolz, ja, also schaut mal hier, was ich da so alles habe. Hochmut. Oder war es einfach nur Dummheit? Das gibt es ja auch, ne, dass man einfach dumm ist und verschiedene Sachen macht. Auf jeden Fall die Reaktion von Jesaja war eindeutig. Da sprach Jesaja zu Hiskia: Höre das Wort des Herrn. Siehe, es kommt die Zeit, da alles, was in deinem Haus ist und was deine Väter bis zu diesem Tag gesammelt haben, nach Babel weggebracht werden. Es wird nichts übrig bleiben. So spricht der Herr. Und von deinen Söhnen, die von dir abstammen werden, die du zeugen wirst, sind noch gar nicht da, wird man welche nehmen und sie werden Kämmerer sein im Palast des Königs von Babel. Also Hiskias Aktion wird also die Feinde nach Jerusalem führen. Sagen, hey, da gibt es was abzuholen. Ja? Wir müssen hingehen. Was mich aber erschüttert ist, was dann Hiskia sagt. Da sprach Hiskia zu Jesaja: Das Wort des Herrn, das du geredet hast, ist gut. Denn, sprach er, es wird ja noch Friede und Sicherheit sein zu meinen Lebzeiten. Ja. Also ich muss sagen, ich habe schon manche älteren Herrschaften gehört, die auch sagen, na gut, dass ich schon so alt bin, aber mir tun die Jungen leid, aber ich kann vielleicht noch Tschüss sagen in Frieden. Wenn ich nur das nicht erlebe, dann ist es schon gut. Aber ich denke, es ist doch eine schwierige Einstellung, oder? In der geschenkten Zeit bekam Hiskia auch noch einen Sohn, den Manasse. Über ihn hat man sicherlich sich gefreut. Wie bei jedem neugeborenen Baby, oder? Wer freut sich nicht, wenn ein gesundes, neugeborenes Baby man in den Armen hat? Noch eine super Sache. Aber was man damals nicht wusste, ist das, was Gott in seinem Wort später über dieses Baby sagt, wenn es uns erwachsen ist, wenn es dann König ist. Hier, Manasse war 12 Jahre alt, als er König wurde. Und er regierte 55 Jahre lang in Jerusalem. Und der Name seiner Mutter war Hefzibah. Na gut. Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn, nach dem Gräuel der Heidenvölker, die der Herr vor den Kindern Israels vertrieben hatte. Er baute die Höhen wieder auf, die sein Vater Hiskia zerstört hatte. Und er richtete den Baal Altäre und machte ein Aschera-Standbild, wie es Ahab, den König von Israel, getan hatte, und er betete das ganze Heer des Himmels an und diente ihnen. Zurückblickend muss man sagen, dass die flehentliche Bitte um Lebensverlängerung viele Sünden und Nöte mit sich gebracht hat. Hiskia wurde lauer im Glauben und Manasse hatte durch seine Gottlosigkeit vieles, was sein gläubiger Vater aufgebaut hat, wieder vernichtet. Auch wenn er der Manasse später wieder zurechtgekommen war, wäre es doch besser gewesen, dass dieser böse Einfluss, der 55 Jahre lang dauerte, ja, dass dieser nicht da gewesen wäre. War lange König. Elisa war ganz anders. Er akzeptierte Gottes Botschaft über seinen baldigen Tod. Trotz der Not und trotzdem nicht wissen, wie es weitergeht und trotz der Hinwendung des Königs, trotz allem, Elisa begibt sich in die Hände Gottes und das ist gut so. Wie sind wir unterwegs Wie bist du eigentlich unterwegs? Glauben wir, dass wir es besser wissen als Gott? Wenn wir um Veränderung unseres Lebens bitten, was ist da so der Hintergedanke in uns? Eine Veränderung. Wisst ihr, ich besuche jemanden, der wirklich schwerst krank ist. Und der Beginn meines Besuchs war, da wurde ich gefragt, ob ich um Heilung beten würde. Ja. Heilung mit Hände auflegen. Ja, bete ich. Ich bitte Gott darum. Aber immer so, nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Die Frau ist krank und kränker geworden. Sie kann schon, ich habe sie noch nicht sprechen gehört. Jetzt kann sie nur noch mit den Augen schreiben. Sie ist jünger als ich. Und dann hat sie mir das letzte Mal, als ich sie besucht habe, gesagt, mit den Augen geschrieben, ja, dass sie eine Predigt angehört hat und dass sie am Ende der Predigt war nochmal so ein Aufruf, dass man zu Gott beten soll, was man so auf dem Herzen hat. Das Herzensanliegen soll sie dann zu Gott sagen. Und da habe ich gedacht, als ich das dann gelesen habe, da ist wirklich ein Wunder passiert. Sie hat mir geschrieben, dass alle ihre Kinder sich doch bekehren sollen. Dass keins ausbleibt. Dass wenn sie dann im Himmel ist, dass alle Kinder dabei sind. Da ging es nicht mehr um Gesundheit. Und ich weiß auch nicht. Also ich habe keine Antworten, jetzt letztendliche Antworten über dieses Leben dieser Frau. Aber ich sehe, dass auch in größter Not man doch auch Gottes Wege so erspüren kann und sehen kann. Wenn wir um Lösungen bitten, dann sollten wir immer auch wissen, dass es Gott besser weiß. Der Elisa hatte sich dem Willen Gottes ergeben und wohl dem, der sich auch dann so fügen kann, der dies tut. Nicht einfach nur gedanklich Ja sagt, sondern es tut. Das andere, was mir aufgefallen ist, ist der Dienst. Also nachdem der Elisa gehört hat, er wird sterben, dann hat er nicht gedacht, na gut, dann werde ich mich einfach zur Ruhe setzen. Sowieso jetzt alles vorbei, Schluss, aus, Ende. Wird ja sowieso bald sterben. Und ja, ich werde jetzt vielleicht nur noch das machen, was mir Spaß macht. Ich gehe jetzt in Ruhestand. Übrigens, das versteht auch jeder, oder? Elisa lebte ein Leben, das geprägt war, seinen Herrn zu lieben und ihm zu dienen. So war es. Und deshalb sagte er auch zum König, nimm einen Bogen und Pfeile. Und er holte ihm einen Bogen und Pfeile. Und Elisa sprach zum König von Israel, spanne mit deiner Hand den Bogen, er spannte ihn und so weiter und so weiter. Elisa blieb bei seinem Prophetendienst. Er sagte, was Gott möchte. Und wo sein Gott segnen wollte, das wollte er weiter sagen, auch mit dem Wissen, er wird bald nicht mehr hier sein. Wie sind wir eigentlich unterwegs? Darf unser Erlöser uns auch für sein Reich gebrauchen? Darf er das? Mir ist da der Pfarrer Wilhelm Busch ein Vorbild. Und er sagte einmal, ich möchte am Ende meiner Tage nicht eine Sichel sein, die irgendwo in der Ecke verrostet, sondern sie soll in der Arbeit zerbrechen. Und genauso starb er auch. Er hat in einem Restaurant noch einem Kellner ein christliches Traktat gegeben und danach ist er verstorben. So war's. Elisa lässt sich von seinem Herrn noch bis zum Schluss gebrauchen. Und zwar in einer Zeit, wo man menschlich meinen kann, es ist doch sowieso alles zu spät. Warum noch die Mühe? Warum die Mühe? Weil Gott mich beauftragt hat. Deshalb gehe ich. Kommen wir zum dritten Gedanken. Der Test für den König. Joas hatte gehört, dass Gott ihm helfen will. Der Pfeil, den er rausgeschossen hat, da hieß es ja, dass er die Aramäer eben besiegen wird. Und Joas hatte noch ein paar andere Pfeile in den Händen. Nun kommen wir zum Text. Und der Elisa spricht hier, nimm die Pfeile. Und als er sie nahm, sprach er zum König von Israel, schlag auf die Erde. Da schlug er dreimal und hielt inne. Offensichtlich ging es darum, wie stark wollte der König, dass Gott sie von den Aramäern errettet. Der Elisa hat ja nicht gesagt, mach das mal dreimal, sondern schlag auf die Erde. Ein Pfeil der Errettung wurde ja schon geschossen. Und so, der König sollte jetzt auf die Erde schlagen mit dem Pfeil. Das ist ja irgendwie eine komische, eine dumme Aufgabe. Also macht man ja Pfeile kaputt, ne, und macht sie ja nicht. Die sind ja zu was anderem da. Und da schlägt er, dreimal tat er das. Und vielleicht hat er dann den Gedanken gehabt, naja, das muss ja irgendwo genügen. Das ist ja irgendwie komisch. Ja, das mit Pfeilen auf die Erde schlagen. Wenn ihn aber der Gedanke geprägt hätte, das Wort Gottes sagt jetzt zu mir, tu das. Und wenn er gewusst hätte, das sind die Pfeile der Rettung, der eine wurde ja schon geschossen für die Rettung, dann hätte er geschlagen und geschlagen und geschlagen und geschlagen, bis Elisa auch gesagt hätte, so, das ist genug. Aber er hat gemeint, naja, dreimal muss genug sein. Und ja. Was heißt es dann für mich? Arbeite weiter, wohin dich dein Herr hineingestellt hat. Er sagt es, stopp. Nicht ich, er sagt's. Das andere, was mir aufgefallen ist, ist dies Schlagen der Pfeile ist für mich auch ein Bild für das Gebet. Wann soll ich aufhören, für jemanden zu beten? Wie wichtig ist es mir? Ja, möchte ich wirklich noch, dass Gott es erhört? Schlage deine Pfeile auf den Boden, rufe deine Bitten zu Gott. Sicher nicht ohne auf Gott auch zu hören und danach aufzuhören, wenn es dir bewusst wird, dass Gott es anders vorgesehen hat. Aber schlage deine Pfeile auf den Boden. Es macht auch deutlich, nicht durch deine Kraft, sondern durch Gottes Kraft wird gehandelt. Hier hat der König leider viel zu früh aufgegeben. Deshalb bekommt er auch diese Antwort. Da wurde der Mann Gottes zornig über ihn und sprach: Wenn du 5 oder 6 Mal geschlagen hättest, dann hättest du die Aramäer bis zur Vernichtung geschlagen. Nun aber wirst du die Aramäer nur 3-mal schlagen. Gott hat es vorgesehen, du sollst siegreich sein. Aber du musst da schon auch schlagen. Ja? Du musst schon auch beten. Du musst beten. Bei dieser ganzen Sache, bei der Vorbereitung, habe ich auch überlegt, sollten wir wieder unser Gemeindegebet intensivieren. Jeder hat ja Gebetsanliegen, die ihm wichtig sind. Sollte man vermehrt wieder zusammen beten? Was meint ihr? Wie wäre es, wenn man über mehrere Wochen gemeinsam immer wieder für unsere noch verlorenen Kinder, Ehepartner, Enkel und so weiter beten? Wie wäre es, wenn wir gemeinsam für das Ende des Kriegs beten? Orientierung für das eigene Leben und Hilfe für die Gemeindeleitung. Wie wäre es? Der letzte Abschnitt ist wirklich sehr merkwürdig. Und ich hatte Mühe, ihn auszulegen. Ich fand eigentlich nur eine passende Überschrift, und zwar Gnade. Hier nochmal den Text. Im folgenden Jahr aber fielen die Streifschar der Moabiter ins Land, und es geschah, als man einen Mann begrub, da sahen sie plötzlich die Streifscharen kommen, und sie warfen den Mann in das Grab Elisas. Und sobald der Mann hinabkam und die Gebeine Elisas berührte, wurde er lebendig und stellte sich aufrecht auf seine Füße. In diesem ganzen Text, in Vers 25 hier, da heißt es, Joas, also der König, der den Elisa ja überlebt hatte, Joas aber, der Sohn des Joahas, entriss der Hand Ben-Hadads, des Sohnes Hasasels, die Städte wieder, die dieser im Krieg aus der Hand seines Vaters Joahas genommen hatte. 3-mal schlug ihn Joas und eroberte die Städte Israels zurück. Wir sehen, Gottes Zusage bewahrheitet sich. 3-mal hatte er gegen die Aramäer gesiegt. Siegte er deshalb, weil er so gläubig war, weil er einfach jetzt mal innerlich so eine Veränderung erlebt hat? Nein, er blieb gottlos. Er blieb bis zum Schluss gottlos. Wer Siege erringt, zeigt dadurch nicht selbstverständlich, dass Gott ihn akzeptiert oder anerkennt. Es ist genauso wie auch jemand, der sich von Gott abwendet und weiter gesund bleibt und ihm nichts passiert. Dann bedeutet das noch lange nicht, dass es richtig war. Ja. Es ist einfach Gnade. Hängt auch damit zusammen in Vers 23. Dort steht: Aber der Herr war ihnen gnädig und erbarmte sich über sie und wandte sich ihnen zu, um seinen Bund mit Abraham, Isaak und Jakob willen. Er wollte sie nicht verderben und hatte sie bis dahin noch nicht von seinem Angesicht verworfen. Weil vorher gläubige Leute auch waren, Weil vorher der Abraham war, mit dem er Gott den Bund gemacht hat, konnten die Nachkommen von Abraham noch Segen erleben. Und wisst ihr, wenn ihr ungläubige Kinder habt, gebt die Hoffnung nicht auf. Sie sollen weiter gesegnet werden. Betet für sie. Sie brauchen es. Gott will an seinem Bund festhalten. Und seine Zusage für sein Volk ist weiter noch präsent. Er ist, so wie es hier heißt, gnädig und barmherzig. Wo konnten die Menschen denn dies erkennen, dass Gott sie nicht verlassen hat? Ich denke, das war durch diese seltsame Geschichte mit dem Mann, der dort hineingeworfen ist. Gott hat durch Elisa schon einmal einen Toten auferweckt. Es war der Sohn einer sunamitischen Frau. Aber was macht denn so ein Wunder deutlich, dass jetzt dieser tote Mann zum Leben erweckt wird? Es zeigt, dass Gott noch da ist. Gott ist noch da. Er ist gnädig und hilft. Was soll denn das bedeuten, dass der tote Mann, der im Grab die Beine des Elias berührt hat, wieder zum Leben gekommen ist? Doch nur das, dass Gott eben ja sein Volk noch nicht verlassen hat. Dass Gottes Gnade noch nicht zu Ende ist. Er sagt das durch sein Wort und macht es durch dieses Wunder auch deutlich. Was heißt das für sein Volk? Rufe Gott an, solange er noch zu finden ist. Bete zu ihm, solange er noch da ist und nicht die Gerichte über euch hereinbrechen. Das ist auch eine Aufforderung für unser deutsches Volk, das über Jahrzehnte immer weiter gottloser lebt. Rufe Gott an, denn Gottes Gnade hat noch kein Ende. Wir können noch Gottes Verheißungen lesen. Zum Beispiel, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Die Frage, hast du den Sohn in deinem Herzen? Lebt da drin. Wird. Wir haben heute gehört, Elisa fügt sich selbst im Tod dem Willen Gottes. Er nimmt alles aus Gottes Hand und überlässt die ganzen Probleme, die noch da sind, seinem Herrn. Zweitens, Elisa ist aber nicht untätig. Er arbeitet bis zum letzten Atemzug für seinen Herrn. Lieber bei der Arbeit zerbrechen, als in der Ecke verrosten. Wie stark möchte Joas, also der König, dass Gott sein Volk rettet? Leider hat er nur dreimal geschlagen oder dreimal gebetet. Bauen wir auf Gottes Gnade. Sehen wir sie noch in unserem Leben, in unserer Gemeinde. Wir leben von ihr. Deshalb sollten wir auch Gott dafür danken. Amen.
Amen.